Ich habe jetzt gerade ja die Aktion Licht an benannt vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, die da gestern bis heute Morgen stattfand. Wie steht denn Verdi zu dieser Aktion?
Zu der Aktion selber, das ist tatsächlich eine Aktion, die vom Zentralverband des Friseurhandwerks hervorgerufen wurde und das ist halt der Verband, in dem sich die Arbeitgeber organisieren. Das heißt, unser Augenmerk tatsächlich liegt darauf, dass wir auch gucken, dass die Beschäftigten geschützt werden und wir da sehen, dass es auch in Zeiten des Lockdowns eine Absicherung der Beschäftigten geben muss. Natürlich ist es auch nicht unser Ansinnen, dass die Arbeitgeber in den Zeiten pleite gehen und damit unsere Beschäftigten und Mitglieder arbeitslos werden. Das heißt aber, wenn wir uns auf Maßnahmen konzentrieren, dann ist es jetzt weniger eine Maßnahme oder weniger ein Augenmerk darauf, zu beurteilen, ob eine Schließung der Salons oder eine Öffnung der Salons der richtige Schritt oder der falsche Schritt ist, sondern unser Augenmerk liegt im Wesentlichen darauf. Und da denke ich, sind wir auch mit dem Zentralverband des Friseurhandwerks einer Meinung, dass sowohl die Beschäftigten auch in Zeiten eines Lockdowns ein Einkommen haben müssen, von dem sie leben können und gleichzeitig aber auch ihre Arbeitgeber gerettet werden müssen, weil es auch keinen hilft, wenn sie dann danach auf der Straße sitzen und dann Arbeitslosengeld kassieren müssen.
Und wie geht es denn da aktuell Beschäftigten von Friseurläden, die nun aktuell nicht arbeiten seit Wochen? Gibt es da eine Form von Absicherung? Was kriegen Sie da sozusagen von auch Ihren Mitgliedern mit?
Also da gibt es sehr unterschiedliche Rückmeldungen, sagen wir es mal so. Aber es ist sicherlich kein Geheimnis, dass ein Verdienst eines Friseurs im Wesentlichen, wenn man nicht gerade großes Glück gehabt hat oder ganz großzügig, sage ich jetzt mal, einen Arbeitgeber hat, ist das Einkommen eben nicht so, dass man große Sprünge machen kann. Oftmals in Teilzeit ein ganz großer Teil, also so circa 30% der Beschäftigten sind tatsächlich nur auf 450-Euro-Basis angestellt. Das bedeutet, dass sie komplett aus Arbeitslosengeld und aus Kurzarbeitergeldbezügen herausfallen und überhaupt nicht anspruchsberechtigt sind. Aber auch die, die noch einen Anspruch haben, sind oftmals also unterm Existenzminimum, was man zumindest in Deutschland als Existenzminimum dann da noch bezeichnet. Also wir kriegen schon die Rückmeldungen, dass, wobei wir das halt darauf spezialisieren, dass wir mit einzelnen Mitgliedern mal reden. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich die repräsentative Größenerhebung hier habe, aber dass die schon sagen, man muss halt gucken. Man muss entweder sich bei Bekannten was leihen oder man muss mit einem Vermieter in Verhandlungen gehen oder eben auch weiterhin aufstockende Leistungen in Anspruch nehmen, zusätzlich dazu, weil es nicht reicht. Hinzu kommt eben zusätzlich, dass anfangs teilweise einige jetzt noch in dem 60% bzw. 67% Bezug waren. Also es gab ja eine Erhöhung, wenn man aber erst ab dem 4. oder ab dem 7. Monat in Kurzarbeit ist, kommt man auf 70% und 80% bzw. 77% und 87% hoch. Und auch das ist für viele Friseurinnen gerade nicht der erste Schritt gewesen, weil der erste Lockdown, wenn danach nicht weiter Kurzarbeit geleistet wurde, noch nicht auf eine Summe von 4 bzw. 7 Monaten Kurzarbeit geführt hat oder zu der geführt hat und 60% von einem Entgelt, weiß ich nicht, von 1.000 netto oder so, da naja gut, kann ja jeder selber rechnen, was das bedeutet.
Was ich da bei Ihnen aber auch raushöre, dass die Arbeitsbedingungen im Friseurgewerbe von Friseurinnen und Friseuren ja auch unabhängig von Corona sehr prekär sind und das kriegt man auch in den letzten Wochen mit, wenn dann doch ab und an mal in den Medien nun auch Berichte von Friseurinnen auftauchen, die von der Schwierigkeit aktuell berichten, irgendwie noch über die Runden zu kommen, weil sie aus so Sicherungsmaßnahmen rausfallen oder einfach auch das Kurzarbeitergeld, wenn sie es kriegen, gar nicht so richtig ausreichen kann und dann eben die Not da ist, aufzustocken, was auch aktuell schwierig ist. Wie lassen sich diese Form der Arbeitsbedingungen im Friseurgewerbe so begründen und wie viel hat das Ihrer Ansicht nach auch mit einer gesellschaftlichen Anerkennung des Friseurberufs zu tun?
Also ich glaube, Letzteres ist auch wirklich was ganz Bedeutendes, weil das auch ein großes Problem einfach ist, dass man oder viele Kunden sich danach orientieren, wo kostet es nicht viel und logisch ist natürlich, dass dann halt auch die Preise so gering ausfallen, dass auch der Unternehmer, der dann für diese Preise den Haarschnitt anbietet, das bei den Beschäftigten vorsichtig gesagt bemerkbar macht, also sprich da gar keine hohen Löhne dann zahlen kann von solchen Preisen. Ich denke, das spiegelt auch ganz gut wider, wenn man halt sich mal die Statistiken dazu anguckt, wie viel Unternehmen tatsächlich einen Jahresumsatz von unter 125.000 Euro machen. Das sind irgendwie 70% von denen, die überhaupt Umsatzsteuer zahlen. Also das ist jetzt, sind wirklich keine Umsätze, von denen man große Sprünge machen kann. Und insofern glaube ich, muss schon allein der Friseurberuf selbst eine höhere Anerkennung erfahren gegenüber anderen Handwerksberufen auch. Also ich glaube, Tischler oder ähnliches, und wenn der Meister ist oder ein Elektrikermeister, da stellt keiner in Frage, dass wenn er nach Hause kommt, irgendwie einen Stundensatz von 50, 70, 90 oder noch mehr Euro hat, und bei einem Friseur, da wird man halt gucken, ob man für 10 Euro die Haare geschnitten bekommt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich tatsächlich jetzt stellvertretend für Verdi sagen kann, wir beobachten einfach ganz stark, und das bedauern wir sehr, dass die Arbeitgeberverbände, das sind die Innungen, die sind regional aufgestellt, im Friseur, also nicht nur im Friseurhandwerk, Innungen sind regional aufgestellt, sich immer mehr aus der Tarifbindung zurückziehen. Das heißt, die sind nicht bereit, mit uns noch Tarifverträge abzuschließen. Ganz besonders stark macht sich das in den neuen Bundesländern bemerkbar. Und wir bekommen dann da natürlich einen Wildwuchs an Entgelten hin. Es gibt jetzt Gott sei Dank das Mindestlohngesetz, was dann halt auch höhere Löhne vorschreibt. Aber trotz allem ist auch der Mindestlohn nach wie vor nicht so, dass man große Sprünge machen kann, und schon gar nicht, wenn man in Teilzeit arbeitet. Und es ist deswegen so schwierig für einzelne Friseurinnen und Friseure, sich da auch zu organisieren und auch Stärke zu beweisen, weil das Friseurhandwerk davon lebt, dass es eben Kleinstbetriebe sind. Das heißt, wir haben quasi ganz viele einzelne Friseure, wo jeder einen einzelnen Unternehmer hat. Das ist was ganz anderes als beispielsweise in der Metallbranche, wo Handwerk auch unterwegs ist. Da gibt es ein großes Werk, da sind alle Mitarbeiter zusammen, und da entsteht dann auch ganz schnell ein Zugehörigkeitsgefühl, abgesehen davon, dass da auch ganz andere Schutzmaßnahmen allein aufgrund der Größe greifen. Also so ein kleiner Friseurbetrieb, die große Masse, hat in der Regel unter 5 Beschäftigte, auf jeden Fall aber auch unter 10 Beschäftigte. Das heißt, Kündigungsschutz greift nicht, Betriebsräte können nicht gewählt werden, wenn da nicht mindestens 5 Beschäftigte da sind. Also ganz viele Mechanismen greifen da aus unserer Sicht ineinander, die es extrem schwer machen, da eine Gemeinschaft aufzubauen, die sich selbst dafür einsetzt, aber auch der gesellschaftliche Komplex zu sagen, uns ist auch dieses Handwerk genauso viel wert wie jedes andere Handwerk, weil es ist auch ein Ausbildungsberuf, der genauso lange dauert, man wird dort Meister. Und das muss, glaube ich, in der Gesellschaft auch nochmal einen besonderen Stellenwert bekommen, damit hier insgesamt fairere Arbeitsbedingungen für alle greifen können.
Hm. Ein paar wenige große Friseurketten gibt es ja dann doch auch neben den vielen einzelnen Geschäften. Und eine große Friseurkette, und zwar die Clear Hair Group, die hat nun Insolvenz angemeldet. Und die Gruppe beschäftigt insgesamt 9.000 Mitarbeiterinnen in über 1.300 Salons in Deutschland. Und die Insolvenz wird jetzt begründet, und zwar mit den Umsatzeinbrüchen im Zuge der Corona-Krise. Und da kam es da auch schon zu Kündigungen, und es steht wohl noch an, dass bis Ende März etwa 450 Filialen von Clear geschlossen werden könnten und damit 1.800 Beschäftigte entlassen werden könnten. Was bedeutet denn das auch gerade für das Friseurgewerbe, wenn da so eine große Kette wie Clear zum Teil dicht macht und Insolvenz beantragt? Und was heißt das vor allem für die Beschäftigten von Clear?
Also ich glaube, was die Bedeutung für das Friseurgewerbe insgesamt angeht, da würde ich jetzt dem Zentralverband des Friseurhandwerks, abgekürzt ZDF, da durchaus die höhere Kompetenz einordnen, das einzuordnen, wie es gegenüber den anderen wirkt. Von daher würde ich mich an der Stelle mal vornehm zurückhalten wollen, um das in einem Gesamtkontext zu sehen. Außer, dass ich sage, sicherlich werden die einen darin eine Chance sehen, und das ist aber auch tragisch, also wie auch immer. Wenn man in sozialen Medien guckt, gibt es da sehr unterschiedliche Kommentare dazu, dass die Insolvenz angemeldet haben. Für die Beschäftigten selbst, da kann ich jetzt so ein bisschen daraus erzählen, was einzelne Beschäftigte übers Bundesgebiet verteilt so bei uns gemeldet haben oder auch nachgefragt haben. Die Insolvenz ist ja schon Anfang September angemeldet worden, und ungefähr seit dem Zeitraum kam es auch immer wieder zu Anfragen und Rückmeldungen von Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern aus diesem Unternehmen. Und sie sagten, darf es denn sein, dass man hier ganz spontan unseren Laden schließt und dass wir dann erst unsere Kündigung bekommen und der Laden schon zu ist, teilweise sind Sachen rausgeräumt worden. Das sind also Meldungen, die uns vor allem in der Anfangszeit, will heißen so September, Oktober, November, recht stark erreicht haben. wo es offensichtlich so ist, dass da für die Beschäftigten schon eine Unsicherheit ist, dass sie gar nicht genau wissen, ist es jetzt mein Laden, der damit geschlossen wird oder ist es nicht mein Laden. Es scheint auch so zu sein, dass da weiterhin Ladenschließungen stattfinden und dass immer noch nicht klar ist, wann sozusagen das Ende der Konsolidierung erreicht ist und wann das Unternehmen da sagt, wir sind damit durch und es ist mit nichts mehr zu rechnen, wer jetzt da ist, ist safe. Also insgesamt scheint es eine große Unsicherheit für die Beschäftigten, wie gesagt, zu geben. Es ist unklar, welcher Salon geschlossen wird. Wir haben von Versetzungen mitbekommen, die so nicht von den Beschäftigten gewollt waren, wo man auch so den Eindruck gewonnen hatte, dass die aus Läden, die gut gehen, in nicht so gut gehende Läden versetzt wurden. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, mal gucken, was man dann mit dem Laden macht. Und also so insgesamt offensichtlich ein intransparentes Vorgehen für Beschäftigte, wenn es um deren Arbeitsplatzsituation geht. Das kritisieren wir als Verdi natürlich scharf und können nur sagen, da braucht es mehr Transparenz und auch mehr Sicherheit für die Beschäftigten und auch so ein bisschen mehr Vorwarnzeit, damit die sich auch auf ihre Situation einstellen können. Leider ist es halt ja auch so, dass in Insolvenzverfahren Läden schließen und damit zu rechnen ist. Aber diese Unsicherheit, die ist für die Menschen auch alles andere als erträglich.
Mhm. Und um jetzt noch einmal vorauszublicken, was braucht es denn für Friseure und Friseurinnen jetzt ganz konkret in dieser aktuellen Lockdown-Zeit, aber auch dann, wenn Läden wieder öffnen dürfen, in Bezug auf die Anerkennung dieses Friseurberufs, was bringt es zum Beispiel, ordentlich Trinkgeld zu geben, weil man ein eigenes Bewusstsein dafür hat, wie gering die Löhne sind in diesem Gewerbe? Was würden Sie meinen? Was braucht es da?
Ja, also ich sag mal, ordentliches Trinkgeld geben hilft natürlich der einen konkreten Friseurin, die mich da gerade bedient hat, sehr in dem Moment. Das Problem ist halt, dass diese Trinkgelder so konkret nicht dazu beitragen, dass der Mensch, dem ich dieses Trinkgeld gebe, später auch in der Rentehöhe abgesichert ist. Und das macht sich jetzt auch beim Kurzarbeitergeldbezug, genauso wie sich später bei einem Arbeitslosengeldbezug bemerkbar, dass eben das nicht als Grund, also als Entgelt, was dann, sagen wir mal, für die 60% oder so ausschlaggebend ist, angesetzt wird, sondern das fällt zusätzlich weg. Das heißt, der tatsächliche Einkommensverlust ist zurzeit wirklich höher, auch für die Angestellten. Es braucht einfach das Umdenken, dass man sich anschaut, bietet mein Friseur an der Ecke die Qualität und ist mir die Friseurin, die ich da habe, das wert, dass ich halt da auch wie ein normales Handwerk bezahle, anstatt zu gucken, geht es nicht an irgendeiner Ecke noch billiger. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit halt auch wirklich sozialversicherungspflichtig höheres Entgelt gezahlt werden kann. Es braucht aber aus unserer Sicht auch ganz dringend Umdenken bei den Arbeitgeberverbänden, weil wenn sie qualifiziertes Personal haben wollen und motiviertes Personal haben wollen, dann müssen sie faire Löhne bieten. Und das heißt, dass auch wieder mit Verdi überall flächendeckend Tarifverträge abgeschlossen werden müssen, die halt Entgelte enthalten, womit die Leute auch leben können, und das eine bedingt ein bisschen das andere. Also ich denke, auf beiden Seiten muss ein Umdenken passieren, dass zum einen die Arbeitgeber sich nicht weiter unterbieten durch Dumpingpreise, was dann Dumpinglöhne mitbedingt, und umgekehrt, dass der Kunde sagt, mir ist es das wert, dass ich auch ein bisschen mehr bezahle für meinen Haarschnitt, weil ich weiß, dass ich dafür eine Friseurin habe, die nicht noch nebenbei extrem viel Papierkram ausfüllen muss, um noch aufstockende Leistungen zu beantragen, und die nicht nebenbei ihren Kopf eigentlich dabei hat, zu überlegen, wie bringt ihre Familie jetzt noch über die Runden.